Christina. Yeah!
Hier sind Mia
und Edgar Wallace. Herzlich willkommen, wir sind wieder zurück aus der kleinen Pause, die wir ja letzte Woche genommen haben. Wir waren bei Crossing Europe.
Crossing Europe vom 20. bis 26. April stattgefunden und wir haben uns einige Filme angesehen.
Unmengen, muss ich fast sagen, weil ich glaube, ich habe noch nie so viele Filme, also Kinofilme vor allem in einer Woche gesehen. Naja, also sicher nicht, weil ich konnte ja überall gerade rein. Presse eben.
Ich glaube, ich habe, wenn ich mich nicht verzählt habe, 12 Filme gesehen.
Bei mir dürfte es auch ungefähr so viel gewesen sein.
Ich habe mir leider nicht Stirb langsam Teil 2, nein, in 3 Tagen,
in drei
bist
Tagen
du tot,
bist du tot.
Teil 2. ja, den wollte ich mir ansehen, auf den Laptops, aber habe ich vergessen, tja. Aber ich habe mir so viele Filme angesehen, ich hatte dann gar keine Energie mehr.
War schwer wach zu bleiben manchmal dann noch bei den Filmen, weil man so angestrengt war vom Vortag, weil man ja, also ich brauche relativ lange dann, bis ich zu Hause bin, vom Movimento zum Beispiel, und dann bin ich halt dann immer so um 2:30 oder 2 oder so im Bett gelegen und am nächsten Tag wieder früh auf, damit man den nächsten Film anschauen kann, und Uni noch dazwischen. War etwas anstrengend, vor allem weil ich da eine Klausur hatte und noch lernen müsste, hätte, ja, sollen.
Ja. Und ein paar Filme, die ich gesehen habe, ich zähle mal ein paar auf. Home, den hast du auch gesehen, oder?
Das war der Eröffnungsfilm, einer
Genau.
der Eröffnungsfilme.
Dann habe ich gesehen Garçon Stupid, über den sollten wir noch sprechen. Ein interessanter Film. Dann Grown Ups, hast du den gesehen?
Nein.
Grown Ups, Bronson.
Der war sehr unterhaltsam, da werden wir später noch genauer drauf eingehen. Es ist sehr zu empfehlen, wenn jemand die Gelegenheit hat, sollte er ihn anschauen.
Ja, der hat mir gut gefallen. Kleine Fische. Hat mir auch gut gefallen mit zwei der Hauptdarstellern von
Michael Steinhoffer,
In 3 Tagen bist du tot.
Genau, und ich glaube Sabrina Reiter heißt.
Ja, so irgendwie.
Jedenfalls spielt sie die Blonde, die Nina von In 3 Tagen bist du tot.
Die überlebt im Teil 1. Ups, habe ich's verraten.
Vorsicht, Spoiler! Ein bisschen später, aber wurscht.
Upper Austrians Without Borders.
Von Micha Chagrier.
Jetzt kommt wieder was Französisches. Du bruit dans la tête.
Oh, hast du wunderschön gesagt.
The noise in my head. Ja, ist auch ein interessanter Film. Hast du nicht gesehen, oder?
Nein.
Ja, der hat mich ein bisschen erinnert an Das weiße Rauschen mit Daniel Brühl. Aber nur zu Beginn. Aber über das können wir nachher noch sprechen. Dann Summer's Town. Ein Film fand ich eigentlich sehr witzig und sehr liebenswert und sehr nett. Aber ich habe ihn leider nicht von Anfang gesehen, aber der ist wirklich, oder war, naja, ist noch immer empfehlenswert, aber dann hättet ihr euch ansehen sollen. Gangster Girls, aber ihr könnt ihn euch ja vielleicht noch immer irgendwo ansehen. Gangster Girls, ja, hast du auch gesehen?
Ich habe den Anfang gesehen, ich habe mir das, ich hatte die Möglichkeit am Computer im Movimento Filme anzusehen und Gangster Girls habe ich den Anfang zur Überbrückung, ich während meiner Wartezeit bis zum nächsten Film, wo ich Karten hatte, habe ich eben Gangster Girls angefangen anzusehen. Der war ganz gut, also soweit ich was sagen kann.
Ja, ich fand den ganz nett eigentlich.
Also ich wünschte, ich hätte ihn fertig gesehen, aber es ist nicht mehr ausgegangen.
Dann Unmade Bad, der übrigens den Ray-Publikumspreis gewonnen hat, habe ich auch gern gesehen.
Der war gut.
Hat mir gut gefallen. Und dann noch 4 Nächte mit Anna, ja. Hat mir nicht so gut gefallen.
Wieso?
Na, der hat mir nicht so gefallen. Der Film handelt ja von einem Typen, der Zeuge einer Vergewaltigung wird. Und daraufhin wird er von der Frau, also er ist total besessen von ihr und stalkt sie. Also er mischt ihr dann, sie ist nämlich zufällig Nachbarin von ihm, und er mischt ihr dann irgendwas in sein Milchpulver rein, so Schlaftabletten. Und betäubt sie halt damit. Dann schleicht er sich in der Nacht 4 Nächte hintereinander in ihre Wohnung und beobachtet sie und so weiter. Und ja, er hat halt keine Frau und keine Freundin und nicht, weil er, naja, ist nicht verwunderlich, aber...
Wieso macht er das?
Ja, er kauft zum Beispiel, er wird dann entlassen. Ja, zu Beginn sieht man, wie er eine abgetrennte Hand in eine Tonne wirft und sich eine neue Axt kauft, und ich dachte mir, er ist ein verrückter Axtmörder. Ist aber so, dass er im Krankenhaus im Krematorium arbeitet und die Hand hat halt
gefehlt.
Die wurde amputiert. Also die hat dann nicht irgendjemanden abgehackt oder nicht irgendjemand zerstückelt oder so. Naja, und er schleicht sich dann an, er wird dann entlassen, weil sie die Stelle nicht mehr brauchen, und von dem Gehalt kauft er sich dann einen Diamantring für die, also er kauft es für die Frau, und während sie schläft, sie hat Geburtstag gefeiert, legt den irgendwo hin und so. Und tja, er wird dann erwischt und wird verurteilt, ja. Also, er ist übrigens genau wegen der Vergewaltigung der Frau sitzt er, ist er im Gefängnis gesessen, unschuldig. Und tja,
War das dieselbe Frau, die.
dieselbe Frau,
Ah,
ja.
okay, vielleicht
Aber sie
hat
sagten am Ende zu ihm, dass sie weiß, also vor Gericht verteidigt er sie und sich, und der Richter fragt, warum hat er das gemacht, warum hat er sich da eingeschlichen? Und er sagt, aus Liebe. Ja. Und die Frau glaubt ihm das sogar und sie weiß, dass er nicht schuldig ist, aber ja. Naja, jedenfalls hat er mir nicht so gut gefallen. Also vielleicht nicht gerade der richtige Einstieg.
naja, aber wenn wir jetzt das Schlechte haben, dann können wir ja weitergehen
Genau, haben wir
zu
das
dem
abgehakt.
Positiven. Sollen wir ja schon mal eine Vorankündigung für nächste Woche vielleicht machen?
Ja.
Und zwar, wir hatten die Gelegenheit, da, 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 Trommelwirbel, brr, dass wir einen Regisseur interviewen, und zwar ist
Ja.
das Aram Gariga von.
Wir haben ihn getroffen. Er ist der Regisseur von Introspective.
Wir waren mit ihm Bier
Wir waren mit ihm
trinken.
Bier
Also, er
trinken.
hat uns sogar eingeladen. No?
Und wir haben mit ihm Kapu oben im zweiten Stock Backstage interviewt. Und ich weiß nicht, wie lange, eine Stunde oder so.
Ich glaube, es waren sogar 1,5 Stunden.
Eineinhalb
Es hat
Stunden.
ewig, also wir haben wirklich ewig geredet.
Ja.
Also das wird vielleicht sogar in 2 Teile nächste Woche werden, das Interview.
Und ja, eine Spezialsendung vielleicht
Eine Spezialsendung über Introspective
über
und Aram
Introspective.
Gariga.
Und ja, haben wir mit ihm gesprochen. Das wird demnächst auf euch zukommen. Und noch eine kleine Ankündigung, also noch nicht ganz offiziell, aber
Trommelwirbel.
er hat angeboten, dass der Film Introspective, falls ihr ihn nicht gesehen habt, dass er hier an der Uni ausgestrahlt werden darf. Und
Er stellt ihn uns zur Verfügung.
ja, aber da müssen wir erst noch Gespräche führen und so weiter, aber darauf könnt ihr euch schon mal fassen, gefasst machen. Ja, jetzt vielleicht ein Lied.
Wir haben ein paar Wünsche.
Ja.
Und zwar für die Yassi, Lily Allen mit The Fear.
Okay.
I wanna be rich and I want lots of money. I don't care about clever, I don't care about funny. I want loads of clothes and fuck loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find them. And I'll take my clothes off and it will be shameless, 'cause everyone. Life's about film stars and less about mothers. It's all about fast cars and cussing each other. But it doesn't matter, 'cause I'm packing plastic, and that's what makes my life so fucking fantastic. And I am a weapon of massive consumption, and it's not my fault, it's how I'm programmed to function. I look at the sun and I look in the mirror. I'm on the right track, yeah, we're on to a winner.
everything's cool as long as I'm getting thinner. I don't know.
So, das war für die Yassi Lily L mit The Fear. Nächster Film, den haben wir, glaube ich, ziemlich am Anfang der Woche gesehen. Dienstagnacht oder Montagabend oder ich weiß es nicht mehr genau.
Wir haben leider ihn nicht von ganz Anfang gesehen. Mhm. Dienstag war der um 22.45 Uhr aus terminlichen Gründen. Das hat sich einfach überschnitten. Genau. Bronson.
Also ein empfehlenswerter Film, sehr komödiantisch dargestellt.
Er ist brutal, gewalttätig, aber trotzdem lustig. Und was ich sehr gerne mag, also man sollte sich unbedingt in der Originalsprache anhören, unbedingt auf Englisch, nicht auf Deutsch, also keine Ahnung, wie die deutsche Synchronisation ist, aber auf Englisch jedenfalls besser. Mhm. Wegen dem englischen Dialekt, den liebe ich. Und alleine, wenn er so brummt.
Ja, ich glaube, das könnte man auf Deutsch gar nicht so rüberkriegen.
Ja, im Kino ist das auf jeden Fall, kommt das sehr gut mit dem Bass, Boden, vibriert alles.
Das fühlt man direkt.
Das Schlimme, ich habe mir daran gedacht, während ich den Film gesehen habe, basiert der Film auf einer wahren Begebenheit?
Ja, weil das wirklich, an manchen Stellen gibt es nicht. So kann das doch nicht im wahren Leben laufen, weil, meine, das extremst brutal, der Typ.
Und er möchte Englands schlimmster Gefängnisinsasse werden, ist was er auch gelungen. Wird. Ja, und was ist, das basiert tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Den Bronson gibt es tatsächlich.
Ja.
Charles Bronson hat er sich genannt.
Der bürgerliche Name ist Michael Gordon Peterson. Hat sich eben, ich glaube, er hatte so eine Barnacle-Box-Karriere, also dieses...
Mhm. So
schlimme,
mit Fäusten, also
ja, genau,
ohne Handschuhe.
Mit Fäusten, Boxen hat er sich da diesen Namen gegeben, um
ich glaube,
als Tough Guy zu wirken.
So wie ein Snatch.
Ja, genau.
Brad Pitt, so ein boxender Zigeuner. Mhm. Und hat, glaube ich, auch gegen Hunde gekämpft. Ja, und in dem Film, er kommt ins Gefängnis, weil er geht kurz weg mit einer abgesägten Schrotflinte, überfällt eine Post und kommt zurück mit, keine Ahnung, 33 Pfund oder so und wird kurz darauf verhaftet. Und kommt für sieben Jahre ins Gefängnis. Und
mittlerweile sind es schon 34 Jahre und davon hat er 30 in Einzelhaft verbracht. Er hat da viele, wie heißt das? Also mir fällt jetzt nur der englische Begriff ein, Hostages.
Geiseln.
Geiselnamen gemacht, und zwar im Gefängnis, also die Wärter festgehalten oder zum Beispiel Lehrer und Kunstprofessor ist es zumindest im Film.
Also im Film, glaube ich, die erste Geiselname ist ein Polizist, oder?
Ja.
Er sperrt ihn ein, also der kommt rein, bringt ihm was zu essen oder wie auch immer. Dann haut er die Tür hinter ihm zu und sagt ihm, ich breche dir das Genick, wenn du dich bewegst und so weiter. Und dann schreit er nach draußen, er hat eine Geisel. Und dann beginnt er sich nackt auszuziehen.
Ja.
Und dann muss ihn der Wärter mit Butter einschmieren. Damit er schmierig ist und ihn die Wärter nicht fassen können. Dann lässt er die Wärter rein und prügelt sich mit ihnen. Sie können ihn natürlich trotzdem fassen und er wird wieder in Einzelhaft gesteckt oder ins Loch oder keine Ahnung.
Aber er ist sehr oft nackt in dem Film.
Ja.
Also, und man sieht wirklich alles. Das ist schon irgendwie arg.
Ja,
und einmal meint er sie ganz schwarz an.
Einmal, er hat dann eine Art Künstlerkarriere und der Gefängnisdirektor möchte sich das Bild nicht ansehen, das er für ihn gemalt hat. Was ihn ein bisschen verärgert und daraufhin nimmt er den Kunstlehrer als Geisel und fesselt ihn an eine Säule, malt ihm ein Gesicht auf und so Augen auf die geschlossenen Augenlider und zieht sich ganz nackt aus und malt sich schwarz an und verprügelt wieder die Wärter und wird verprügelt. Und er war ein bisschen verärgert, weil er kommt nachher, also die Gefängnisse sind für ihn wie ein Hotelzimmer. Und er ist dann verärgert, weil er kommt dann in die Irrenanstalt und muss dann so Tabletten nehmen und ist dann so gaga sozusagen und zappert nur mehr. Irgendwann überwindet er sich aber und attackiert einen Häftling. Ja, also einen, nein, einen, nicht Häftling, einen Patienten. Ja, im Endeffekt, er wird dann, weil sie nicht wissen, was sie mit ihm machen sollen, wird er für gesund
Gesund erklärt,
erklärt
ja.
und kommt wieder frei für, ich glaube, 69 Tage. Da lernt er dann eine Frau kennen und in die verliebt er sich. Zumindest er sagt dann
Also
zu
im
ihr,
Film ist
im
das super
Film,
dargestellt. Es
ja,
ist
also
wirklich
sie
super.
blättert, sie liegt am Boden, blättert in einer Zeitschrift herum und er sagt, I love you. Und dann sieht ihn so an, so, aha,
Blättert
blättert
weiter.
weiter. Und dann, I love you. Ja, und sie,
It's
aber,
been so nice.
ja, oh, das ist
But,
so nett von dir.
yeah.
Aber ich liebe schon jemanden. Wen? Ihren
Brian
Freund,
oder so.
Brian,
Ja.
ihren Boyfriend. Und da, ist ein bisschen, muss sich ein bisschen zurückhalten, dass er sie nicht angreift, glaube ich. Dann haut er ab, überfällt einen Juweliershop und kommt mit einem Ring zurück, den er ihr schenkt. Aber sie sagt, sie will schon heiraten, den Brian, ja. Und kurz daraufhin wird er wieder verhaftet und kommt wieder ins Gefängnis. Naja.
Und das Lustige ist, er hat zu der Bedienung im Juwelier gesagt, warte 10 Minuten oder eine Viertelstunde, so bis du die Polizei rufst und schrei nicht und sonst bring ich dich um und so. Und sie hat anscheinend wirklich gewartet, aber sie haben sofort gewusst, um wen es sich handelt und ihn gleich gefunden. Ja. Ah, und noch ein nettes Detail am Rande, also was ganz witzig ist, finde ich, wenn er auf www.freebronson.co. Also UK, UK geht. Das ist eine Online-Petition, damit Bronson freikommt. Und dort kann man auch eines seiner Bilder sehen, weil ich glaube, seit 10 Jahren ist er, ich habe es, glaube ich, gelesen, seit 10 Jahren, dass er niemanden mehr attackiert hat oder seit
Wow.
9.
Wahnsinn.
Und jetzt sich ziemlich in seiner Kunst vertieft. Und man kann dort eben auch einige Bilder sehen und die verkauft er sogar rund um die Welt und so. Also könnt mal raufschauen, da findet ihr einiges zu ihm.
Seit 10 Jahren, weil er in Einzelhaft ist.
Ja, möglich, das ist nicht dort gestanden, ist nur da gestanden, dass er seit so und so vielen Jahren keinen mehr attackiert hat oder zumindest keine Geiselnahme mehr gemacht hat. Ja.
Dazu werden wir auch auf unserer Homepage einen Link stellen.
Ja, da werdet ihr noch hinkommen, das machen wir. Also ihr werdet es in Kürze dann finden.
Ihr könnt auch auf unserer Homepage uhrwerk-apfelsine.blogspot.com nachsehen. Dort gibt es Informationen über Crossing Europe und Ankündigungen. Ja, und
Wir halten euch dort auf den
genau.
Laufenden.
So.
Gut, das wäre soweit zu Bronson. Ich hätte da, glaube ich, ein gutes Lied
Ja.
von Christopher Öström, glaube ich, sagt man. Also er ist ein Schwede. Und das Lied heißt Just a Little Insane.
Lead to anywhere else. Nothing's gonna keep me from getting away. Every situation that I've never been through is gonna be that sacred path to you. Living on the hope about anything else. Lonesome valley or the city street light. Picking up ideas from whatever passes by. Even if it's not right or half alive. I went down, 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 down to the rainaway town, down, down, just a little insane but ahead of the game. Fed up with the people that I used to hold dear, looking for reaction in a dead end tear. Everybody's telling me that I should give it up, but I feed on a lot. Only if you know me can you help me, you say. Looking for the surface, always in the wrong way. Better hold on to whatever you have. You say it's easier if you don't have it all. I went down. of the game.
Just a little insane, but ahead of the game.
I'm just a little insane, but ahead of the game.
Just a little insane, but ahead of the game.
Just a little insane, but ahead of the game.
Just a little insane, but ahead of the game.
Just a little insane, but ahead of the game.
Just a little insane, but ahead of the game.
Just a little insane, but ahead of the game.
Just a little insane, but ahead of the game.
Just a little insane, but ahead of the game. I'm just a little insane.
So, zumindest vom Titel hat es gut gepasst.
Ich habe nochmal nachgezählt. Ich habe 13 Filme gesehen. Und das ist deshalb so dermaßen wichtig, denn den nächsten Film, den wir behandeln, ist Suspiria.
Suspiria ist 1977 rausgekommen. Es ist, glaube ich, Teil einer Trilogie, wenn ich mich jetzt nicht irre. Der zweite Teil heißt Inferno. Und der dritte Teil, La Terza Madre, wenn ich mich jetzt nicht irre, bin jetzt nicht ganz sicher.
Ja, die wurden hintereinander gezeigt im Kino, im Movimento. Wir haben es uns nicht angesehen, wir haben uns nur Suspiria angesehen, weil, naja, wir waren einfach schon so erschöpft, das war am Freitag.
Ja, und die ganze Woche im Kino, den ganzen Tag, wenig Schlaf.
Viel Kino sehen und so, das ist wirklich anstrengend.
Aber
empfehlenswert.
Ja, es war wirklich... Möchte ich nicht missen, diese Erfahrung. Diese drei Filme sind vom italienischen Regisseur Dario Argento. Sind sehr empfehlenswert. Er hat damals, glaube ich, eher zumindest die Hauptrolle mit der, ich weiß nicht, ob sie jetzt bekannt ist, die Hauptrolle, also sie heißt im Film Susie Bannion. Das ist, ich glaube, sie heißt Jessica Harper, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Ja. Die war damals eher unbekannt und das war, glaube ich, die Rolle ihres Lebens, weil ich mich richtig erinnere. Und sie wird auch heute noch auf der Straße erkannt und dann, oh, das ist mein absoluter Lieblingsfilm mit Ihnen. Also
ja.
Recht witzig.
Worum geht es in dem Film? Susie Bannion. Die kommt nach Deutschland.
Zu einer Tanzschule, also einer Ballettschule.
Tja, und...
Ihr erstes Treffen ist sehr merkwürdig.
Erstens, es regnet, es schüttet und schon zu Beginn ist diese Melodie, diese Musik schon am Flughafen. Mm. Weißt du noch, wie die gegangen ist? Ich kann sie jetzt nicht intonieren.
Ich kann sie jetzt auch nicht. Aber es ist eine sehr laute, also es ist wirklich oft, der Film wirkt durch diese laute Musik oft etwas,
anstrengend?
Anstrengend, ja.
Ja.
Also das ist, weil du erwartest dann immer das, was kommt und es ist einfach nichts.
Und ja, und sie fährt dann halt zu diesem Tanz.
Sie nimmt sich ein Taxi, fährt hin.
Es regnet.
Im Wald ist dann schon irgendeine Frau, die herumläuft.
Ja, als sie ankommt, flüchtet gerade eine Frau und schreit irgendetwas, was sie nicht genau verstehen kann und flüchtet. Und die Susan Bannion, oder?
Susie Bannion
läutet und sagt, ja, sie hat einen Termin und sie kommt jetzt an und bla bla bla, aber sie wird nicht eingelassen. Daraufhin fährt sie wieder zurück in ein Hotel und die Frau, die geflohen ist, wird dann
in derselben Nacht noch ermordet. Der mysteriösen...
Zwei Augen, die aus dem Dunkeln leuchten.
Ja. Die fesseln und dann überwältigen, aus dem Fenster werfen und irgendwie ist sie dann... wird sie dann mit einer Wäscheschnur erhängt und unten ist eben dieses Foyer und oben ist dieses Glasdach und sie bricht da durch.
Ja. Also das hat schon nicht so schlecht ausgesehen. Ja, also gut. Das war durchaus
ekelhaft. Und ich finde auch, die Farben waren sehr intensiv. Also ich habe auch gelesen, dass Dario Argento für diesen Film damals irgendwelche alten Kodak-Film-Restbestände oder so aufgekauft hat und dadurch erreichte der Film eine sehr intensive
Farbgebung.
Und also, wenn man nachliest, es hat auch irgendwie anscheinend was schon fast Märchenhaftes und er hat dabei mehr an zum Beispiel Disneys Schneewittchen oder so gedacht, von den Farben her.
Ja. Und jedenfalls kommt die Susan Bennion im Verlauf der Handlung auf geheimnisvolle Vorgänge drauf. Es verschwinden auch wieder Menschen. Sie wird zwischendurch krank und bekommt als Therapie also eine strenge Diät mit Rotwein, um das Blutwachstum herzustellen. Und seltsamerweise wird sie immer sehr, sehr müde, nachdem sie den Wein getrunken hat.
Und so sind wahrscheinlich Schlafmittel und so drinnen.
Genau. Eine Zimmerkollegin verschwindet dann spurlos. Natürlich ist sie tot. Und ja, sollen wir das Ende verraten, Joan, oder?
Ja.
Sie kommt,
Vorsicht, Spoiler.
Sie kommt halt drauf, dass das ein Hexenzirkel ist, ja. Mhm. Und eine uralte Hexe, die sieht man auch im Film, aber sie ist unsichtbar. Ja. die hat den Brand irgendwie überlebt oder wie auch immer und leitet halt da diesen Hexenzirkel
Magic
noch.
Magic is everywhere.
Ja. Mhm. Und sie schafft es dann, diese Hexe abzustechen. Denn es blitzt draußen und immer wenn es blitzt, sieht sie so einen Glanz auf der
Umrisse
Hexe.
Irgendwie, oder?
Genau. Und dann sticht sie ab und das ganze Haus beginnt zu brennen und zerfällt und sie kommt gerade noch rechtzeitig raus. Und etwas möchte ich
auch
noch anmerken.
Auch die Direktorin, finde ich, hängt irgendwie zusammen mit dieser Hexe. Also ich weiß nicht genau.
Ja.
Weil die versetzt sich irgendwie in sie rein oder wird dann besessen von ihr oder irgendwie so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Naja, und eins wollte ich noch sagen. Neulich bin ich aufgewacht und habe diese Melodie gehört. Also in meinem Kopf und ich hatte fast Angst.
Muss ich mal suchen, ob ich die Melodie finde, wenn wir das nächste Mal spielen.
Damit du mich
und damit psychisch ich erschrecken kann.
Fertig machen kannst. Ja.
Und dann habe ich immer zwei kleine Leuchten mit, die ich hinterm Vorhang leuchten lasse.
Genau.
aber ich habe schon zu viel verraten, also wirst du ihn immer fürchten.
Naja, vielleicht fürchte ich mich doch ein bisschen.
Ja.
Aber wir können es ja nächstes Mal vielleicht spielen, je nachdem, ob wir das finden. Und unsere Zuhörer erschrecken.
Mhm.
So, dann vielleicht wieder ein kleines Liedchen.
Ja.
Und zwar als nächstes von, ja gut, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, von Barov Stella featuring Lilia Bloom, Shine. Ein anderer Film, den wir noch gesehen haben, war Upper Austrians Without Borders.
Das ist ein Film von Micha Schagrier, der auch früher in Linz gewohnt hat, aber ich glaube, mit als er ein halbes Jahr alt war, ist er praktisch zwangsübersiedelt worden, sagen wir mal so.
Geboren wurde er 1937 in Linz.
Und er ist mittlerweile einer der wichtigsten Produzenten Israels geworden. Er ist auch Regisseur und Produzent von mehr als 52 Dokumentarfilmen und Serien und Spielfilmen. Und er hat eben auch Apostles Without Borders gemacht. Das ist im Prinzip, er porträtiert, könnte man fast sagen, drei verschiedene Linzer oder Oberösterreicher eben. Ich glaube, sie haben alle ja einen Bezug zu Linz, soweit ich mich daran erinnern kann.
Also es sind halt mehr als drei Personen.
Ja, eigentlich sind es viel, weil es eine ist ein Pärchen. Also die.
Mhm.
Und eben, wie sie ihr Leben meistern, eben abseits von Österreich. Ich glaube, die ersten, die porträtiert wurden, das war eben das Pärchen.
Das waren Landschaftsgärtner.
Genau.
In Namibia. Und die haben sich, glaube ich, über das Internet kennengelernt. Waren beide schon mal verheiratet, glaube ich. Und sind eben dorthin gezogen. Und leben dort und sind sehr glücklich und sagen, sie vermissen Österreich gar nicht. Ja.
Die zweite ist eine NGO-Mitarbeiterin auf Haiti, also wo es wirklich also für sie sehr gefährlich ist. Also es heißt,
Gibt oft Entführungen und Vergewaltigungen.
Und sie darf das Auto praktisch gar nicht verlassen. Und
in der Nacht rausgehen ist gar nicht möglich. Ja. Auch am Tag im Prinzip kann sie nur im Auto sein. Und dann noch ein pensionierter Busfahrer in Israel.
Der ist mit 12 Jahren, musste er Österreich verlassen, eben wegen dem Nazi-Regime. Und der zum Beispiel ich glaube, es geht eigentlich mehr um die Definition auch Heimat. Wie diese Menschen Österreich als Heimat sehen oder eben der Busfahrer, der als mit 12 Jahren Linz verlassen hat, für ihn ist Linz eigentlich nur ist mehr so ein warmer Fleck, eine Kindheitserinnerung. Und für ihn war das eben, würde ich mal sagen, so einschneidend, dass er sich auch weigert, Deutsch zu sprechen. Also er spricht
sich
das
immer
gar nicht
geweigert.
Gern. Ja, genau.
Weil plötzlich auch seine besten Freunde ihn gemieden haben, weil er eben Jude ist. Und er war dann in Israel und später sind seine Mutter und sein Bruder nachgekommen. Und er hat gesagt, er hat sich so geschämt, sein Bruder kommt, also illegal sind sie eingereist nach Israel. Und sein Bruder kommt an mit einer Lederhose. Und da hat er sich so geschämt. Ja, und hat da eben lange kein Österreichisch mehr gesprochen. Und auch jetzt kaum. Er ist dann in Österreich geehrt worden und vom Landeshauptmann
Josef Büringer.
Ja, und ich glaube, da war er das erste Mal wieder in Österreich und hat das wieder ein wenig zugelassen.
Und vielleicht verdrängt das jetzt nicht mehr so wie zuvor. Jedenfalls auch ein empfehlenswerter Film. Ich finde auch einfach. Es ist
die Kamera?
Die Kameraführung, genau. Es ist irgendwie so, es dürfte mit einer digitalen Kamera, also Digitalkamera.
Beta TV. Also so, er ist eine Digitalkamera und merkt man teilweise, also was heißt teilweise, man merkt es immer. Zum Beispiel sieht man so einen Vogel wegfliegen und dann sieht man ihn nicht mehr, weil das Bild zu pixelig ist sozusagen.
Ja, ich finde, das hat so einen gewissen Charme irgendwie. Das gefällt mir.
Was ich auch ganz nett fand. Ja, zuerst kommt so eine, sagen wir mal, fetzige Volksmusik, österreichische. und dann anschließend, wie man Namibia sieht, halt dasselbe mit auf Afrikanisch halt. Afrikanischen Gesang und Trommeln und so weiter. Das fand ich ganz nett. Ah ja, und das erste Pärchen ist ungefähr 8000 Kilometer südlich von ihrer alten Heimat entfernt. Und sie sind dann am Meer vorbeigegangen, dann sieht man so Surfer und 2 Minuten zuvor hat man gerade Haie in diesem Gewässer schwimmen gesehen. Das fand ich ganz nett. Nettes Detail am Rande.
Yeah. Ich habe mir dann auch noch einen Film angesehen, den habe ich mir allein angesehen, aber sehr empfehlenswert. Er passt ganz gut dazu.
Ja, ich wollte ihn mir auch ansehen. Ich habe ihn nur auf YouTube habe ich ihn gesehen, also nicht gesehen, ich habe einen Trailer dazu gesehen und der wirkte sehr vielversprechend.
Wenn wir schon bei Nazi-Regime sind,
eine gute Überleitung. Es reicht im Prinzip, wenn man sich jetzt die Inhaltsangabe ein bisschen anhört, dann
kann man schon
erahnen, ja, wie der Film sein
und
wird.
Und zwar ist es Dead Snow oder To, also auf Norwegisch Dead Snow, ob das jetzt richtig ausgesprochen ist, weiß ich nicht, aber es ist Klischeefilm, wo die Medizinstudenten Party machen im Gebirge auf irgendeiner Hütte allein,
in
weit
Norwegen.
Weg von. Bitte?
In Norwegen, oder?
In Norwegen, was habe ich gesagt? Finnland.
Na, gar nichts, glaube ich.
Okay. Im norwegischen Gebirge Party machen, natürlich weit weg von Zivilisation und Handynetz geht nicht und jedenfalls tauchen dann plötzlich Nazi-Soldaten auf, weil eben im Zweiten Weltkrieg dort Nazis stationiert waren und die sind dort im Kältetod gestorben und bla bla bla. Und natürlich sind die Nazis nur hinter Gold her und wollen plündern und so. Und also es ist sehr, also die sämtliche Klischees werden abgeklappert und es ist sehr wirklich witzig dargestellt.
Ja, inspiriert von Splatter-Komödien wie von Sam Raimi und Peter Jackson. Also zumindest auf Peter Jackson hätte ich getippt. Und scheinbar haben sie für den Film 450 Liter Kunstblut verbraucht. Das war ihnen sehr wichtig.
Das war sehr unterhaltsam und ist wirklich witzig. Also ich würde es mir anschauen, aber ich würde kein Geld dafür ausgeben. Also wenn man gratis zufällig den Film irgendwo sehen kann, schaut es euch an.
Jetzt passend zu Zombie. Peter Doherty mit Last of the English Roses.
In your mother's old green scarf with your famous auntie Arthur's trousers on. You were slapped by that slapper. Now we all laugh. She laughed the loudest only 93. Catch on the bee's knees off the beat. Cheeky you'd say. We all fell around. Rolling. So she is safe. We all fell apart. Rolling around the playground in the 94. We all sang, skipping and dancing hand in hand. Yeah, it was all the boys together, all the girls together. Stanley's cap is from a Reebok, and a tip from a Tat, and Winston's from a Enoch. It's finally day, but I'm coming out, coming alive. Around the snooky table, you dance the fruity tooty. Almost built a lager, toasting girls of great beauty. 2005, come of age, come of life. All the boys together. She's the last of
Ja, das war Peter Doherty mit Last of the English Roses.
Ja, als Eröffnungsfilm haben wir uns Home angesehen.
Wie ihr vielleicht schon auf unserer Blogspot-Seite gesehen habt.
Und ja, der war auch eigentlich ein sehr interessanter Film. Und ist ganz nett. Also da, es handelt von einer Familie, die neben einer nicht fertiggestellten Autobahn lebt. Schon seit 7 oder 10 Jahren, glaube ich.
Ja, lange.
Und sie spielen zum Beispiel immer auf dem Asphalt Hockey oder haben draußen Sofa stehen und ja, leben halt da neben der Straße, haben sich dort ein Haus gebaut und so Idylle sozusagen und der Vater, ja, Spaß und alles ist toll und so. Doch eines Tages sieht der Sohn so orange Männer eben an Bautrupp. Und da steigt schon die leichte Panik auf. Der Vater fährt dann nachschauen, aber es ist niemand da. Jedenfalls am nächsten Tag ist dann wieder die ganze Mannschaft da und tatsächlich, die Straße wird neu asphaltiert und die Leitplanken werden ausgebessert oder durch neue ersetzt. Und ja, jetzt wartet die Familie halt darauf, dass, ob es überhaupt eröffnet wird, denn das ist ja schon mal vorgekommen, dass sie da gebaut haben und nichts passiert. Im Radio müssen sie dann leider hören, dass sie tatsächlich eröffnet wird. Und immer mehr Autos fahren halt durch. Sie warten schon auf das erste Auto. Und irgendwann, ja, wird halt der Verkehr immer dichter und dichter. Und sie können nicht mehr schlafen. Und die jüngste Tochter
ist... Nein, ich glaube, die zweitjüngste. Also, oder die zweite. Ich glaube, oder ist es die älteste?
Nein, es gibt zwei Mädchen und einen Jungen. Und die jüngere Tochter...
Mhm.
Entwickelt so eine Paranoia, sie glaubt, oder so, vielleicht nicht ganz, aber nein, das kannst du dann sagen.
Okay.
Sie glaubt halt, dass sie vergiftet werden durch den Feinstaub und so und nimmt so Proben von der Wiese und zieht sich einen Schutzanzug an aus Bademantel, Badehaube und Handschuhen und Taucherbrille und redet dem Jungen ein, dass er sterben wird und dass er schon Flecken hat, der Bleivergiftung und so. Ja, und du, ja, erzähl das über die Frau, über das Mädchen.
Das älteste Mädchen von ihnen liegt halt immer normalerweise mit, ich weiß nicht, irgendeiner Musik halt draußen auf der Liege. Und sie macht halt mit dem auch weiter, also sie sonnt sich eben. Und sie macht das auch beständig weiter, auch wie der Autobahnverkehr schon angefangen hat, also wie die Autobahn eröffnet worden ist. Und eben immer, wenn irgendein Lastwagenfahrer oder so vorbeifährt, dann hupen sie halt, weil, ja, geil, eben, wenn der wäre so liegt.
Ja.
Und irgendwann ist sie eben nicht mehr da, nachdem ein Stau war. Die Familie ist da, ich glaube, picknicken gegangen. Und der Vater war in der Arbeit und sie ist eben da allein auf der Liege gelegen und dürfte halt mit wem mitgefahren sein. Und natürlich haben sie halt nur irgendwie gehofft, dass sie zurückkommt. Und dann haben sie es halt,
sind sie
suchen gefahren. Aber sie haben sie eben dann auch aufgegeben, kann man sagen.
Ja, also sie haben halt dann gedacht, sie ist einfach abgehauen, was auch stimmt. Und ja, die Mutter will nicht weg von dem Haus.
Warum auch immer, das erfährt man nicht wirklich.
Ja, sie kann nur dort leben, meint sie. Mhm. Und wirkt etwas wahnsinnig und der Mann versucht sie dann wegzubringen und wegzutragen. Sie schreit und schlägt um sich und so und ja. Geht halt
er flippt halt dann auch etwas aus,
ja,
und wird selber dann ein bisschen,
ja, verrückt. Und am Ende ist es dann so, dass eigentlich der Mann dann der Wahnsinnigere von den beiden ist. Er beginnt alles mit Schall, also mit so...
Ja, einfach so, zu isolieren.
Zu isolieren, schalldicht zu machen und beginnt halt Fenster zuzumauern und lässt nur einen kleinen Lüftungsschlitz offen
im
Badezimmer. Und es ist so, dass natürlich, ja, man kann sich vorstellen, dass das nicht gerade sehr angenehm ist.
Furchtbar heiß.
Ja, furchtbar heiß und alle ziemlich matt sind. Und am Ende ist er schon so frustriert oder so fertig, dass er das letzte Stück auch noch zumauert.
Und die Tür auch.
Und die Tür auch, genau. Und sie eben ersticken sollen, ja. Damit alles vorbei ist. Und in dem Moment... Also in dem Moment, aber danach fährt die Tochter mit ihrem scheinbar Freund, kommt sie vorbei zum Haus und sieht, Tür zugemauert, alles zugemauert, keine Ahnung, und haut wieder ab.
Mhm.
Ja, und drinnen im Haus wacht die Frau auf. Spoiler übrigens.
Ja.
Die Frau wacht auf merkt, dass was nicht stimmt, sie kriegt keine Luft und so und geht dann zur Haustüre, will sie öffnen und dahinter ist eine Mauer. Ja, sie schafft es dann mit einem Hammer, das aufzubrechen und mit diesem symbolischen Akt schafft sie es, sich selber loszulösen von dem Haus und die Familie verlässt dann das Haus. Ja, sonst wären sie eben drinnen erstickt.
Hm. Nettes Detail am Rande, nach dem Film ist die Regisseurin von dem Film, Ursula Mayer, sie spricht auf alle Fälle Französisch. Ich weiß jetzt nicht, ob sie aus Frankreich ist oder aus der Schweiz. Weil ich glaube, sie ist eine Schweizerin.
Ich glaube, sie ist aus der Schweiz.
Ja, sie ist aus der Schweiz, aber spricht nur Französisch und kein Deutsch. Sie ist eben da und hat Rede und Antwort gestanden und hat gemeint, dass sie bei dem Film etwas inspiriert war von Hitchcock, die Vögel.
Genau.
Eben die Vögel hier dargestellt durch die Autos, die eindringen in die Welt
bei
der
Hitchcock,
dort lebenden Menschen.
Die Vögel sieht man am Anfang auch so mehr einen Vogel, dann meint es immer mehr und mehr und dann sind es extrem viele.
Ja.
Und das war auch halt bei einem Film so. Und sie hat auch gesagt, naja, ein Problem ist natürlich bei so einem Film, dass viele glauben, Referenzen zu sehen, zum Beispiel zu David Lynch, Allein wegen der Straße oder.
Ja.
Ja, aber sie hat gesagt, es war ihr sehr wichtig, dass es keine Referenzen gibt, dass es ein eigenständiger Film ist und nicht beeinflusst von anderen Filmen. Also na gut, wie sich das bewerkstelligen lässt, man wird immer irgendwie beeinflusst, aber das war eben sehr wichtig. Und wo haben Sie den Film, haben Sie den in Zagreb gedreht? Denn es war nicht so einfach, Straße zu...
Ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, es war in Bulgarien.
Ah, in Bulgarien.
Wenn ich mich nicht irre.
Bulgarien, ja. Es war das Problem halt, so eine Straße zu finden. Und sie haben dann halt eine gefunden. Das war so eine alte Straße, wo halt ab und zu Kutschen mit Pferden, also so Kutschen, so, ja, wie sagt man da? Zu diesen Kutschen? Kutschen?
Welchen Kutschen jetzt?
Ja, du weißt schon, so Bauern mit so Pferden und so. Das ist nicht mehr meine Zeit, ich weiß nicht, wie man diese Dinge
nennt.
Jedenfalls ziemlich armselig und das haben sie asphaltiert und das Haus hingebaut. Und eigentlich wollten sie am Flughafen das drehen, also auf seiner Landebahn, aber das ist nicht gegangen, weil das viel zu kurz ist. Und man sieht ja auch im Film von ganz vorn nach ganz hinten, also bis zum Vanishing Point, wo die Straße halt verschwindet am Horizont. Und das war gar nicht so einfach, das zu finden. Ich habe mich auch gefragt, wie haben sie das gedreht?
Ja.
Sie wollten auch, haben gedacht, dass sie bei einer Straße das drehen, die gerade gebaut wird, wobei das Problem dann ist, wenn die fertig ist, dann wird drauf gefahren und sie brauchten ja eine fertige Straße und naja, das ging auch nicht und das wäre extrem teuer gewesen.
Hm.
Und so haben sie das eben asphaltiert und hergerichtet.
Sie hat auch gesagt, dass der Drehort extrem leise war, also war wirklich optimal dort, es war optimal dort zu drehen, weil es war wirklich so dermaßen still, eine extreme Stille und dadurch wurde der Einbruch der Autos noch viel deutlicher, eben der Lärm, der Kontrast, genau, war noch viel extremer und ja, also ihr hat es eben, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht, dort zu drehen.
Ja, und auch die Nähe zum Drehort, man musste nicht weit hin und her reisen, denn man konnte einfach auf die Straße und heimfahren in einem Hotel, gleich in der Nähe. Ja, wie lange haben sie gedreht daran, weißt du das noch?
Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war ein Jahr. Aber bin ich jetzt nicht sicher.
Ja, es ist auch... Ich fand das ganz nett, das Bild, wo man den Stau sieht und die Familie die Straße quert.
Ja.
Und alle Leute gaffen blöd. Ja, und natürlich, wie der Stau ist, legen sich alle in ihren Garten und so und vermüllen ihn und beschmutzen ihn. Und... Was die Regisseurin gemeint hat, war, dass eben das wirkliche Problem der Familie war nicht der Lärm, nicht die Autos, sondern es war die Familie selber. Und die Familie musste ja schon in so einer komischen Gegend leben, um zu funktionieren. Und als sie diese nicht mehr hatten, mussten sie sich erst mit sich selber beschäftigen und halt mit den ganzen Problemen, die sie haben oder hatten. Und dann bröckelt eben die Fassade und man merkt, das Überraschende ist eben dann am Ende, dass im Prinzip der Vater ein Verrückter noch ist als die Mutter.
Ja.
Ja.
Aber es ist es hat auch so witzige Szenen dabei. Also es ist wirklich ein guter Film, den würde ich sehr empfehlen.
Ja, ja, er war nicht so eintönig, sondern hatte auch Witziges, Trauriges, alles Mögliche. Das war ja auch wichtig, hat sie gesagt.
Ja. Gut.
Hatten wir noch einen Liedwunsch eigentlich?
Wir haben noch einen Liedwunsch und zwar von der Miriam. Und zwar, sie wünscht sich Hund am Strand mit Erklär mir die Welt.
Erster Teil. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich kämpfe an dagegen, weil ich will mich nicht in dir verlieren. An Moderation zweiter Teil. Ich hab Lust auf ein Wiedersehen. Ich sträube mich dagegen, weil ich weiß nicht, wie wir uns verstehen. Dritter Teil. Du machst es gerade so wie ich. Du stürzt dich in die Arbeit, weil das macht dich nicht so unglücklich. An Moderation vierter Teil. Du deutest an und schweigst dazu. Und ich werd nichts erwidern, weil ich mach es ja genau wie du.
Ja, wir haben eine Unmenge an Filmen gesehen. Wir kommen wahrscheinlich gar nicht zusammen, diese alle jetzt zu beschreiben, aber wir machen sofort weiter und vertun nicht noch mehr Zeit.
Also,
und zwar mit Summerstown.
Ja, genau. Summerstown, dann habe ich am Donnerstag gesehen. Leider habe ich die erste Viertelstunde nicht gesehen. Es ging sich auch nicht aus. Aber ich bin froh, dass ich ihn doch gesehen habe, denn es war wirklich ein sehr netter und auch witziger Film. Der Film handelt von Tomo, der ist von Hause aus, zu Hause ausgerissen und versucht sich durchs Leben zu schlagen in London. Da muss ich gleich dazu sagen, wenn ihr euch den Film anschaut, dann würde ich empfehlen auf Englisch, weil ich finde einfach deinen englischen Akzent so gut und davon lebt der Film auch ein bisschen. Und Tomo trifft dort auf einen polnischen Teenager, Marek, und die beiden freuen sich sehr schnell an und ja, der Vater von Marek weiß nichts davon, aber Marek versteckt Tomo bei ihnen in der kleinen Wohnung, weil eben Tomo sonst auf der Straße leben würde. Und ja, und er schläft zum Beispiel unter dem Bett, damit der Vater das nicht merkt und so. Und da gibt es eine französische Bedienung in einem nahegelegenen Café, das ist Martha, und die beiden treffen sich dort immer und ja, verlieben sich ein wenig in die Martha. Und sie, naja, kokettiert auch ein bisschen mit den beiden, gibt den Kuss auf die Wange und so weiter und so fort. Und naja, die beiden, ja, Tomo hat kein Gewand, deshalb stiehlt er Kleidung aus seinem Waschsalon, nur um festzustellen, dass da nur alte Oma-Sachen drin sind und Opa-Sachen, ja. Er zieht sich dann als Hemd, ja, genau, Marek wäscht ihm die Kleidung und die ist dann vollkommen versaut, so. Was hast du gemacht damit? Und dann kommen sie drauf, dass Tomo eben einen Kugelschreiber drinnen gelassen hat. Ja, und deshalb hat er die Kleidungsstücke stehlen müssen. Und dann zieht er sich ein so Kleid als Hemd an und als Hose, so eine karierte Golferhose mit einem Gürtel.
Stylisch.
Sehr stylisch. Ja, sieht relativ lächerlich aus. Aber der Film ist sehr... wirklich sehr nett und sie verkaufen dann den Rest der Kleidung an einen Onkel oder einen Bekannten von Marek und ja, vielleicht ist es der Onkel und für 20 Pfund. Das ist auch ganz witzig, wie sie an der Tür läuten, macht er auf in einer Unterhose oder in so einem String und Bademantel und hey, wisst ihr, wie spät es ist? 2 Uhr nachmittags. Ja, da stehe ich erst auf. Ja, und gibt ihnen halt dann 20 Pfund für die Kleidungsstücke. Und sie kaufen dann Essen, eben für die Martha, nur um dann festzustellen, dass sie leider nach, ich glaube, Frankreich zurück musste, weil ihre Mutter oder ich weiß jetzt nicht, Mutter oder Vater krank wurden.
Spoiler.
Nein. Ah, okay. Und sie sind halt enttäuscht und betrinken sich dann. Und dann gehen sie nach Hause zu Marek. Und hüpfen herum, besaufen sich weiter, werfen Chips herum. Und ja, dann kommt natürlich der Vater nach Hause. Zuerst sieht man noch einkaufen, nimmt den Sohn, ich nehme einen Apfel mit. Und kommt nach Hause, sieht da einen halbnackten Fremden auf der Couch rumspringen und so. Ja, dann wirft er ihn raus und schreit einen Jungen zusammen. Ja, aber sie vertragen sich wieder. Und am Ende ist es so, dass Tomo und Marek fahren dann nach Frankreich zur Martha und besuchen sie. Ja, der Film war recht nett und nett im positiven Sinn, nicht in nett. Nein, er war wirklich, also ich fand ihn sehr witzig und charmant und empfehlenswert und der hat mir wirklich gut gefallen und ist sicher einer der Filme, den ich mir auf DVD kaufen würde, von den Crossing Europe Filmen, neben zum Beispiel Bronson. Nein, Bronson. Bronson vielleicht. Ja, dann reden wir vielleicht gleich über den nächsten Film, einen österreichischen Film, oder? Ja.
Ja.
Hoffe ich doch sonst.
Und zwar Kleine Fische. Laut dem Regisseur ist er leicht autobiografisch angehaucht. Da ist der Regisseur, dessen Vater hat eben einen Bauunternehmer. Egal. Es geht darum, dass es ist eine kleine Familie. Vater, Mutter und 2 Söhne. Und ich glaube, der jüngere von beiden arbeitet in dem Fischgeschäft des Vaters und der andere ist irgendwann mal ausgerissen, ich weiß nicht genau, mit wie vielen Jahren, ich glaube mit 16 oder so, ich weiß nicht mehr genau. Das Fischgeschäft läuft auch nicht mehr so gut und irgendwann stirbt eben der Vater. Ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt stirbt oder ob es umbringt.
Nein, ich glaube, er hat irgendeinen Herzinfarkt oder
Okay. Jedenfalls bleibt dann der jüngere Sohn mit der Mutter zurück und bei der Beerdigung kommt eben der Ältere, der mal ausgerissen ist, wieder nach Hause und spielt eben den guten Bruder, der dann ihnen unter die Arme greifen will und in Wirklichkeit bräuchte er eben das Geld von der vom Fischgeschäft, also vom Erbe. Und der junge Bruder macht sich eben...
Er will den Laden halt aufräumen und modernisieren.
Genau, und bemüht sich eben, dass alles wieder läuft und so. Und ist halt eher der Nesthocker von den beiden. Und er, also gespielt wird der Jüngere eben also von Michael Steinocher, der auch bei In drei Tagen bist du tot mitspielt.
Spoiler, nur bei Teil 1. Warum, möchte ich nicht sagen. Ja, Entschuldigung. Ja, und Sabrina Reiter, die Blondine aus Spoiler, Teil 1 und 2. Ja. Allerdings muss ich sagen, ich weiß nicht, falls es einen dritten Teil geben würde, ob sie da auch noch mitspielen würde. Denn ich habe Teil 2 leider nicht gesehen.
Ja. Jedenfalls raufen sich die zwei halt irgendwie zusammen wieder und ja, möchte gar nicht vielleicht zu viel auf die Handlung eingehen, aber es ist auf alle Fälle ein guter Film und die Filmmusik hat mir sehr gut gefallen. Die ist von Christian Pitschel, also der hat die Band Chris and the Other Girls oder Christian and the Other
Girls. Christian
and
the Other Girls, die habe ich schon live gesehen übrigens.
Yeah. Ich noch nicht.
Oh. Oh, Chris and the Other Girls. Ah ja, da können wir nachher noch ein Lied spielen. Ja,
spielen wir nachher noch ein Lied. Ja.
Nein, also das ist auch wirklich ein...
Ein guter Film, guter der ist wirklich Film. Zu empfehlen.
Und ja, ich fand ihn auch ganz charmant und vielleicht erkennt man sich selber in der einen oder anderen Szene wieder oder, oder Bekannte oder Verwandte.
Ja, ja. Was vielleicht ganz interessant ist, also sie haben in Wien gedreht, in dem, da ist also dieses kleine Geschäft, wo eben der Fischladen ist, war früher eigentlich ein Blumengeschäft, aber sie haben es dann eben umgebaut. Also es war ein leerstehendes Blumengeschäft und sie haben es dann umgebaut, eben ein bisschen zum Fischladen. Also,
ja. Ja, und da ist ja immer was vorgekommen, oder?
Ja, genau. Lustiges Detail am Rande ist, dass man, also sie haben oft von draußen gefilmt, das Problem bei diesen Szenen war eben, dass sich immer mindestens ein Teammitglied, also die hinter der Kamera gestanden sind, in diesem Schaufenster gespiegelt hat. Also man sieht mindestens jedes Mal einen.
Ist mir aber gar nicht aufgefallen. Problem.
Und eben der Regisseur hat auch gemeint, dass immer diese Sicht von außen hinein durch das Glas, dass das eben wie ein Aquarium wirken sollte, weil es das heißt ja auch keine Fische.
Ach
und
so.
Als würde man sie durch ein Aquarium beobachten und das eben immer von außen so betrachten.
Ah.
Also so könnte man es auch sehen.
Interessant, ja. Das finde ich mal interessant.
Und wirklich. Ursprünglich war der Film eigentlich als Kurzfilm geplant.
Aber haben sie ihn aufgeblasen.
Ja, dann haben sie ihn aufgeblasen.
Ja, und da sind doch immer Menschen gekommen und wollten Fische kaufen.
Genau. Die Leute haben wirklich gedacht, es wäre ein echter Fischladen und sind reingeplatzt und wollten, haben die Szene ruiniert sozusagen. Aber natürlich unwissentlich. Und der Regisseur Marco Antoniazzi, hoffentlich habe ich das jetzt richtig gesagt, hatte den Stoff.
Marco Antoniazzi.
Ja, Marco Antoniazzi hatte den Stoff 10 Jahre lang in seinem Kopf bis zur Umsetzung. Also weil es ja auch autobiografisch war, eben wie schon gesagt, nur hatte sein Vater eben früher einen Bauladen. Und gegenüber von diesem Fischladen im Film eben ist ein Hesse. Und das ist eigentlich, diese Fassade haben sie eben selbst gemacht und das Innere des Hesse ist eigentlich ein Adek. Also das kleine... als nette Hintergrundinformation. Was auch noch ganz witzig ist,
ja,
finde ich, dass die Freundin, also die er sich dann ein bisschen verliebt, eben die, gespielt von Sabrina Reiter, ich habe leider den Namen im Film vergessen, eben die Blonde, die Nina von den drei Tagen bist du tot.
Ja, das fand ich auch witzig.
Und zwei. spielt dann, also ist Moderatorin bei Radio FMU, also U. Also ganz nett, die Anlehnung an FM4. Und was er gesagt hat, dass auch traurig ist, dass eben sie haben da in einen Teil von Wien gedreht und rundherum diese Geschäfte haben dann auch von Zeit zu Zeit einfach zugesperrt, weil nichts mehr gegangen ist. Also das haben sie traurig gefunden, weil die waren ganz nett und es ist halt schade, wenn in der heutigen Zeit diese kleinen Geschäfte aussterben.
Ja.
Naja. Gut, und jetzt spielen wir ein Lied vom Film, und zwar Chris and the Other Girls mit Ready If You Are.
Bring the storm evening through the night. Put on laughter, leave and think of me from time to time. Superficial sunny Sunday.
doesn't lead to superficial talk. In our case, same as passion in your luck. And I will save my secrets, my it's still there in the crazy dream. All the others I no wonder. You and me, listen attentively to what I say. Or don't if you don't want to, but I want you. Has been chosen carefully. Here's to the time I spent finding out it's time to change. And here's to the proximate road. Photos of that cheap Lomo camera. Future, we got no time for you. Now it's what's supposed to excite the most. Show me another, show my teeth. I will pick it up and make a wish.
Chris and the Other Girls, Ready If You Are, von dem Film Kleine Fische. Sehr zu empfehlen. Ist ein guter österreichischer Film. Und auch ganz lieb, finde ich eigentlich.
Ja, ganz lieb. Ganz lieb.
Du hast jetzt noch einen anderen Film angesehen, und zwar Die Brue dans la Tête oder Die Brue, Neue Cinema.
Die Brue dans la Tête. Ja. Handelt von Laura. Sie ist Anfang 30 und ist von einem Auslandsstudium nach Genf zurückgekommen. Und sie ist etwas, ja, kompliziert, naja, wie auch immer. Sie hat sich gerade von ihrem Freund getrennt und kommt bei ihrer Arbeit nicht zurecht. Sie wird auch dann, naja, hat ein bisschen Stress, sie ist Journalistin und streitet sich mit einem Typen, ja. Und nach dem Arbeitstag geht sie halt spazieren oder, naja, zurück nach Hause und trifft da einen Arbeitslosen, Simon, einen Teenager, der gerade versucht, Zeitungen zu verkaufen, die halt herumgelegen sind oder überhaupt vielleicht gratis sind. Sie ladet ihn dann ein auf ein Getränk oder auf was zu essen und nimmt ihn dann mit zu sich nach Hause. Und er lebt dann ein wenig bei ihr, kann sich da duschen und rasiert sich. Sie fragt, womit hast du dich rasiert? Ja, mit dem pinken Rasierer. Ja, den Lady Shave. Für die, die es nicht. Na, egal. jedenfalls, es ist halt so, dein Film, dass man da nicht einfach die Handlung sieht, sondern während sie redet, hört man ihre Stimme noch einmal. Und zwar das, was sie eigentlich sagen oder tun möchte. Zum Beispiel redet sie mit einem Kollegen, der ihr sagt, ja, er hat mitbekommen, dass sie Stress hat mit den einen und sie sollte mit ihm reden und bla bla bla. Und sie sagt, ja, nein und bla bla bla. Und denkt sich eigentlich, halt die Klappe, halt den Mund. Wieso bin ich überhaupt noch hier? Ich hau jetzt ab, wenn du nicht aufhörst zu quatschen und so weiter. Und
Falls jemand von euch Coupling kennt, das ist Captain Subtext.
Captain Subtext. Ja, und was anderes zum Beispiel, redet sie mit einem Typen, und sie spricht mit Simon, eben den Teenager, sie spricht mit ihm und dann sieht man halt, wie sie eigentlich ihm über den Kopf streichen möchte und ihn küssen oder sonst etwas. Und das fand ich ganz nett. Also erstens mal, zu Beginn hat mich das an Das Weiße Rauschen mit Daniel Brühl erinnert. Ein Film, den ich sehr gut finde, wobei ich allerdings sagen muss, er ist sehr anstrengend. Er handelt von dem Charakter Daniel, also ich weiß nicht, wen er spielt, jedenfalls Daniel Brühl spielt einen Charakter, der schizophren wird und Stimmen hört und dann halt nur mehr zum Beispiel in der Dusche leben kann, wenn er beprasselt wird von diesem Geräusch, weil er dann die Stimme nicht hört oder die Fernseher so auf weißes Rauschen einstellt, so ja, dann kann er die Stimmen verdrängen. Und das hat mich am Anfang an den Film erinnert, aber es geht in eine total andere Richtung. Und da ist ja auch niemand schizophren. Es ist halt so, dass man eben die inneren Konflikte der Figuren sieht und das habe ich sehr nett gefunden, weil normal sieht man einfach immer das, was die Figuren halt eben sagen. Und dort sieht man eben auch das, was sie eigentlich wollen, aber eben nicht tun. Und diese Diskrepanz zwischen dem, was sie denken und dem, was sie tun, fand ich sehr interessant. Ja, es ist der Film, ja, hat auch... Was ich auch ganz nett fand, war, der Film ist nicht so ganz linear. Es ist ja im echten Leben auch so, dass es immer so Bereiche gibt, es fängt was Neues an, es endet was Altes und das ist nicht immer gleichzeitig. Es ist nicht immer so, es endet etwas, was Neues fängt sofort an, sondern es ist so, es läuft gerade noch was und es fängt auch schon irgendwas anderes an und so weiter. Es ist immer irgendwie ein bisschen verwoben und das ist in dem Film auch, zumindest ist es mir so vorgekommen, dass nicht wirklich immer alles Schnitt ist, sondern ein bisschen miteinander verwebt. Und ja, das Ende ist nicht, es gibt nicht wirklich so ein definitives Ende. Also natürlich ist es definitiv, weil der Film aus ist, ja. Aber die Handlung ist ein wenig offen. Also wenn man das nicht mag. Ja, dann noch kurz was anderes zum Film. Gebraucht haben sie für den Film 3 Jahre. Und es war alles hauptsächlich improvisiert. Es war so, sie haben viel Zeit miteinander verbracht, die Hauptdarsteller, um eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, ja. Und sie haben sich im Verlauf des Filmes weit vom Skript entfernt. Und es war so, eigentlich hätte jeder diese Innen-Außen-Perspektive haben sollen. Aber das ist sich zeitlich nicht ausgegangen. Dann haben sie das nur bei der Laura gelassen. Und man sieht, glaube ich, bei einer Szene mal, was, also die Innenperspektive eines anderen Schauspielers. Jedenfalls hatten sie dann das Problem, dass sie teilweise, es gab immer Fixpunkte, wo sie hinkommen mussten, aber wie war ihnen selbst überlassen? Und teilweise, weil sich ja bei so Improvisationen Eigendynamik entwickelt, entfernten sie sich so weit, dass sie dann ja wieder sich zwingen mussten, zurückzukommen, weil ihnen auch die Zeit ausging. Man kann ja auch nicht ewig an dem Film drehen. Und der Simon spielte schon in einem Film vorher mit. Ich glaube fast mit demselben Ensemble. Da war er 14 und in dem Film war er dann so, ich glaube, 18, 19 Jahre alt. Und was die Schauspielerin, ich glaube, Céline Bolloré, die Laura gespielt hat, erwähnt hatte, war, dass halt durch die Improvisation und die viele Zeit, die sie miteinander verbrachten, der Film durchaus gewagter wurde, dass der Regisseur oder Drehbuchautor schreiben, also der Regisseur hat auch im Drehbuch mitgeschrieben, als sie sich das Schreiben hätte trauen, weil eben eine Nähe entstanden ist zwischen den Schauspielern, wodurch sie auch intimer spielen konnten, was man vielleicht nicht so einfach reinschreiben kann in ein Skript. Man kann es vielleicht sehr einfach reinschreiben, aber ob das die Schauspieler, ja, ob sie das dann so gut spielen können, ja, es war ein interessanter Film, auf jeden Fall, würde ich auch weiterempfehlen. Weiß nicht, ob dem, ja, egal.
Vielleicht spielen sie ihn ja noch, müsste man nachsehen, aber nein.
Dann noch kurz über Garçons Beat. Ja, der Film handelt von einem Garçons Beat, er heißt Loïc. Und Loïc ist ein französischer Film, Schweiz und Frankreich gedreht worden. Und Loïc ist ein Homosexueller, der sich über Internet Bekanntschaften sucht und es geht ihm dabei nur um den schnellen Sex und um nichts anderes. Und Loïc hat eine sehr gute Freundin, mit der hat er aber ein rein freundschaftliches Verhältnis und sie weiß auch, alles über sein, also fast alles über sein Leben, er vertraut sich ihr an. Und der Film ist schockiert vielleicht den einen oder anderen zu Beginn, weil es doch sehr genau Details zeigt, die man, ja, ich sag mal, ist nicht ganz jugendfrei. Und es ist ein französischer Film, insofern, ja, kann man sich
schon denken. Ist das irgendwie logisch,
ja,
dass sehr viel, dass es sehr sexuell ist, sagen wir mal.
Sehr sexuell, ja.
Dieses Klischee eben.
Ja, also schon sieht man ein paar Hardcore-Szenen. Aber ich glaube nicht von den Schauspielern selber, obwohl die auch sehr körperlich spielen. Und ja, man, ja, jedenfalls, der Film selber, der hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Vor allem das Interessante ist, dann er trifft dann einen anderen, den er halt über Internet kennengelernt hat, und redet mit, also der redet mit ihm, und er will nicht einfach Sex mit ihm, sondern er möchte mehr über ihn erfahren. Und da beginnt Loic über sich selbst nachzudenken und sich auch selbst ein wenig zu erfahren und sich selbst zu entdecken, was er will und wo er hin will. Und das, diese Gespräche fand ich recht interessant, und auch die Beziehung zu seiner Freundin. Und ja, ich kann den Film ja an alle empfehlen, die nicht homophob sind. Oder sie, naja.
Oder diese Homophobie abbauen wollen.
Ja, oder verstärken wollen. Ja. Und ja, also man sieht am Anfang ein paar Pornoszenen, aber gut. Das nächste, was wollen wir jetzt reden? Drei Filme haben wir noch.
Ich bin für Unmade Beds,
okay,
und wir schließen damit ab.
Okay, Unmade Beds.
Unmade Beds ist wirklich ein sehr guter Film, habe ich mir auch noch angeschaut.
Er hat also eben auch den Ray Zuseher-Wettbewerb gewonnen.
Genau, er hat den Zuschauerpreis gewonnen. Und also ja, mir gefällt er sehr gut. Er ist, also es geht um einen jungen Spanier. Also es erzählt eigentlich mehrere Geschichten, aber fangen wir also mit der, eigentlich mit der Geschichte,
ja, Axel,
an, mit der er startet.
Er sucht seinen Vater.
Genau.
Und
er ist nach London gereist, um ihn zu suchen. Und er hat eben den Namen, und Axel geht ihm sehr viel,
geht
sehr viel fort und betrinkt sich. Und wenn er was trinkt, dann vergisst er
dann
sofort
vergisst er alles, was
also,
vorher war.
Also ja, er sofort nicht, aber am nächsten Tag kann er sich nicht mehr erinnern.
Er wacht dann immer in fremden Betten auf, und so übernachtet er immer fortgehen, in irgendwelchen Betten aufwachen.
Mhm.
Und dann sieht er so nach, wer ist das? Mhm. Aha, und ist sich selber nicht sicher, hat er mit der geschlafen,
ja,
oder was war.
Wo bin ich überhaupt?
Bin ich überhaupt?
Ist das weit weg von, was weiß ich, von der nächsten U-Bahn oder von der Central Station oder so, was auch immer. Jedenfalls will er seinen Vater suchen und findet halt dann heraus, dass der Makler ist. Und er gibt sich dann als Student aus, um eben mehr über ihn zu erfahren. Und je mehr er weiß, desto mehr fällt es ihm schwer,
sich zu offenbaren.
Ja, sich Farbe zu bekennen und sich als seinen Sohn zu offenbaren. Die andere Seite der Geschichte ist die von
Vera,
genau. Die eben.
Sie lernt einen Mann kennen.
Ja, aber sie hat vorher eigentlich Liebeskummer,
ja,
soweit ich das mitbekommen habe, hat sich von Luc, glaube ich, heißt er, getrennt.
War nicht Loic.
nicht Loic, nein, Luc. Und seither, sie hat eben noch ziemlichen Liebeskummer und will eben nicht so wirklich jemanden nah an sich ranlassen, um eben weitere Verletzungen zu vermeiden. Und sie geht eben auch fort und trifft da einen Fremden. Also er redet sie an und irgendwie verstehen sie sich gut. Und
ja.
Aber sie möchte.
Sie sagt ihm, sie ist Stewardess, er sagt, er ist X-Ray Man. Und zwar beim Flughafen.
Mhm.
Der Typ, der die Koffer durchschiebt und sich ansieht, was drinnen ist.
Was ganz nett ist, ist auch abspannt, ist er auch nur unter X-Ray Man,
genau,
drin. Also man erfährt nie seinen Namen.
Und ja, sie bleiben anonym und machen sich immer, der eine sagt den Ort, der andere die Zeit. Und das Problem ist dann, beim zweiten Treffen, dass sie sich nicht finden, weil das Gebiet einfach zu groß
weil
ist.
Sie sagen nur Soho an so und so für den Tag,
ja,
also an dem Wochentag, und dann treffen sie sich eben
so,
nicht.
Also okay, ist vielleicht übertrieben, aber ungefähr so, wenn man sagt Linz um so und so viel Uhr. Naja, jedenfalls treffen sie sich nicht und sind doch beide ineinander verliebt. Mhm. Ja.
Und es sollen wir schon ein bisschen spoilen, oder?
Ja.
Also jedenfalls, sie macht nämlich gerne Polaroid-Fotos, also sie hat ein Polaroid-Fotoapparat. Und da hat
eigentlich,
sie mal ein Foto
eigentlich
gemacht.
Eigentlich ist das eine Digitalkamera mit einem Polaroid-Drucker. Mhm. Das war der Versuch von Polaroid, die Polaroid-Kamera zu retten.
Ja.
Ist gescheitert übrigens.
Schade. Irgendwie waren die cool. Jedenfalls, bei ihren ersten Treffen gehen sie in ein Hotelzimmer, sie schlafen nur dort. Also sie haben da noch nicht miteinander geschlafen, sondern nur nebeneinander.
Und sie haben sich so Bärte
gemalt. Mit den Korken, den sie vorher angezogen haben. So ganz lustig. Und sie hat eben vorher ein Foto gemacht von den Betten. Und dieses Foto findet zufällig, also sie wohnen ja dann in so einer leerstehenden, also sie wohnt in einer leerstehenden Lagerhalle, glaube ich, genauso wie der Axel. Und sie nimmt ja später die Jacke von X-Ray Man mit und ja, die findet dann wiederum der Axel und das Foto findet dann ein Freund von ihm, der auch da wohnt und so. Und sie drucken dann ein Plakat, weil sie arbeiten haben, also der Typ, der auch in dieser Lagerhalle wohnt, also nicht der Axel, sondern ein anderer, ich glaube Mike oder so. Sie haben einen Club, der heißt jedenfalls Lost and Found und da tritt dann der X-Ray Man auf, Vorsicht, Spoiler. Und sie finden sich eben wieder und er singt ein ganz romantisches Lied. Es ist so ein bisschen, es ist nicht wirklich ein offenes Ende, aber irgendwie schon. Also man kann sich dann noch weiterdenken, dass sie zusammenkommen und wie es vielleicht den Axel dann noch geht, ob er jemals in Kontakt tritt mit seinem Vater und so. Ja, also die Musik des Filmes finde ich auch sehr gut. Ich habe leider, es gibt ein wirklich gutes Lied von Black Mustache, heißt das, glaube ich, heißt die Band. Und das Lied heißt Hot Monkey, Hot Ass. Und das ist so ein lustiges Lied, aber ich habe es einfach nicht gefunden. Aber was ich gefunden habe, ist von Kimia Dawson, I'm Fine. Ja,
aber das spielen wir nach der Sendung dann.
Das spielen wir nach der Sendung.
Wir müssen jetzt dann, sehr lang. Wir haben jetzt noch 5 Minuten, denn das Lied dauert 7 Minuten. Und das wäre ein bisschen zu lang.
Ja, aber ihr könnt dranbleiben und dann, es ist wirklich ein sehr empfehlenswert.
Ja, ich bin froh, dass der Film gewonnen hat. Zumindest den Publikumspreis, denn der hat mir wirklich auch sehr gut gefallen und auch empfehlenswert.
Dann würde ich mir auch auf DVD kaufen. Ja. Also einfach, ich finde, es ist einfach ein schöner Herzig-Schmerzig-Film, aber nicht so schnülzig. Und das finde ich sehr wichtig, weil ich mag keine Schnülzen.
Ja, er ist nicht nach dem Schema F. Mir hat das auch ganz gut gefallen, diese Tramp-Idee. Also
ja,
er zieht von Bett zu Bett, also
und sein Bett Nummer 21.
Er hat keinen so richtigen, und erst im Bett 21, das ist dann sein Bett, das er bekommt. Na, und was mir gefallen hat, war dass er überhaupt keinen fixen Wohnsitz und nichts hat und einfach irgendwie versucht, an sein Ziel zu kommen. Und ja, und warum er immer alles vergisst, er hat als Kind, hat er sich als Superman verkleidet und ist von so einem Tisch oder Bett gesprungen, ich glaube vom Bett wahrscheinlich, und hat sich ein bisschen verletzt. Und seitdem hat er immer so Schwierigkeiten, sich zu erinnern. Also nichts extrem, vor allem wenn er sauft.
Ja.
Und was mir auch gut gefallen hat, da gibt's dann so ein Videodreh in dieser Lagerhalle oder was das ist, wo auch immer abwechselnd Menschen hinkommen, wieder weggehen und so. Und ja, jedenfalls hat die Vera, hat dann seinen Hirschkopf oder Antilopenkopf auf. Ja, das hat mir gut gefallen. Vor allem, sie spricht dann mit den Axel und hat den Kopf so zwischen den Beinen und dann sieht man halt nur ihren Antilopenkopf. Und das, ja, wirkt, es ist ein einfacher Trick, aber er zieht immer wieder diese Schädel.
Ja. Gut.
Ja, und wie gesagt, nächste Woche, oder?
Ja, nächste Woche.
Gibt es das Spezial zu dem Film Introspective.
Von Aram Garriga.
Ein Exklusivinterview.
Yeah. Er hat gesagt, wir waren besser vorbereitet als FM4, also ihr könnt euch auf einiges gefasst machen, dass ich noch reden kann.
Ja, ein sehr netter, offener Mensch.
Ja, wirklich. Bin sehr begeistert von ihm.
Ja. Wir werden ihn auch vielleicht mal besuchen in Barcelona.
Ja.
Und auf ein Konzert gehen.
Wir sind ja schon per Du mit ihm.
Ja.
Also wirklich ein sehr netter Mensch.
Ja. Gut, dann möchte ich mich verabschieden von unseren Zuhörern.
Danke fürs Einschalten und bitte schaltet das nächste Mal wieder ein, denn es wird wirklich super werden. Dieses Interview, macht euch drauf gefasst, es ist einmalig. Ja, danke fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder.
Nächste Woche,
genau.
Hoffentlich, wenn selbe keine Zeit. Klausuren.
Und ja.
So, ja, selbe Zeit, selber Ort.
Ansonsten Podcast.
Podcast, genau.
Die gehen übrigens jetzt wieder. Also sie sind ja eine Zeit lang nicht gegangen, aber das Streaming-Rechner und der Server, es also passt einfach alles wieder. Wir haben einen guten Techniker, der Al, und der hat das alles wieder hergerichtet.
Ja,
yeah. Also ich könnte damit nicht umgehen.
Müsste alles wieder klappen.
Müsste alles wieder gehen.
Mir.
Edgar.
Es ist schon spät und an der Zeit.
langsam Abschied zu nehmen?
Ja.
Zeit, langsam Abschied zu nehmen. Der Vorhang fällt, die Kraft ist fort und bald schon kommt die Nacht. Sehen wir jetzt Veränderung, hatte auch dieser Tag seinen Sinn. Es ist vorbei, doch keine Angst, morgen schon sind wir wieder da.